Pfingsten, der Tag, an dem Gott seinen Geist gab, an dem Tag, wo Gott seinen Geist ausgegossen hat über alles Fleisch. Und an diesem Tag ist etwas Besonderes entstanden, was es so vorher nicht gab. Man kann das mit einer Geburt vergleichen. Und jetzt haben wir das Problem, die wir nach diesem Pfingstereignis, nach diesem Tag leben, es gar nicht wissen, wie es vorher war. Und deswegen möchte ich heute in der Predigt ein bisschen darauf eingehen, wie es dazu kam, ein bisschen mehr ins Alte Testament schauen. Und ich hoffe, dass wir dadurch heute mehr verstehen, was das Besondere an diesem Pfingsten ist, was das Besondere an dieser Ausgießung des Heiligen Geistes ist und was das Besondere an der Entstehung der Gemeinde ist. Wenn jemand geboren wird, dann ist etwas plötzlich da, was vorher nicht da war. Ich meine, irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Aber jeder, der schon mal selber ein Kind bekommen hat oder mit einem Kind beschenkt wurde, kann das vielleicht ein Stück weit besser verstehen. Ein Kind stellt alles auf den Kopf. Und das Kind ist dann ab dem Moment, wo es da ist, einfach der Mittelpunkt. Und ich möchte dieses Pfingstfest, das, was Gott getan hat, ein bisschen damit vergleichen. Er schenkte seinen Geist, er goss seinen Geist aus. Und ab diesem Punkt ist quasi der Geist und sein Wirken der Mittelpunkt. Ich möchte zum Beginn ein prophetisches Wort lesen, wo Gott das schon im Alten Testament vorausgesagt hat. Und zwar aus Apostelgeschichte 2, Vers 17 und danach kurz beten. Und da heißt es in der Predigt von dem Petrus, und es wird geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen meinen Geist über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Und ich will Wunder tun am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Und die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir zusammen diesen Tag so feiern können. Danke, dass du Wort gehalten hast. Danke, dass du das vorausgesagt hast, dass du deinen Geist senden wirst. Du willst unsere Herzen verändern. Du hast in deinem Wort gesagt, dass du deinem Volk neue Herzen schenken willst. Dass das Herzen sind, die aus Fleisch sind, die nicht aus Stein sind. Und du willst uns deine Liebe und dein Willen in unsere Herzen gießen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute dein Wort aufschließt, dass wir das heute verstehen und immer mehr verstehen, was das bedeutet. Ich danke dir, dass wir unter deinem Wort sein können. Amen. Das Pfingstfest, wir hatten das in der Einleitung schon gehört, das ist nicht an diesem Tag an sich entstanden, sondern es ist bereits bei den Juden gefeiert worden. Und wir in der Gemeinde, wir werden nicht, oder im Neuen Testament, wir werden nicht aufgefordert, Feste zu feiern von Gott. Also es steht nicht, dass wir Weihnachten feiern sollen oder Ostern, Karfreitag oder auch Pfingsten. Werden wir nicht dazu aufgefordert. Aber im Alten Testament war das anders. Im Alten Testament war das von Gott gewünscht, war das von Gott vorgeschrieben, dass das Volk Gottes Feste feiert. Und Gott hat das genau festgelegt. Er hat sogar gesagt, an welchem Tag das stattfinden soll. Und in 3. Mose 23, da werden alle Feste einmal aufgezählt. Es sind 7 an der Zahl, die das Volk Israel im Laufe des Jahres feiern sollte. Und das erste Fest, was sie feiern sollte, das war das Passafest. Das war im ersten Monat am 14. Tag. Und Gott sagt, jedes Jahr sollt ihr dieses Passafest feiern. Und an diesem Fest wurde ein Lamm geschlachtet. Und an diesem Fest hat man daran gedacht, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Wie Gott Israel aus dieser Gefangenschaft, aus der Knechtschaft befreit hat. Und vier dieser Feste, die Israel feiern sollte, hat Jesus Christus bereits erfüllt. Und dieses erste Fest hat er an Karfreitag erfüllt, wo Jesus ans Kreuz ging und gestorben ist. Wo Jesus ans Kreuz ging und gestorben ist und sein Blut vergossen hat, damit Menschen befreit werden können. Damit Menschen durch dieses Blut Vergebung der Sünden erlangen können. Das zweite Fest, was die Israeliten feiern sollten, war das Fest der ungesäuerten Brote. Und das war direkt am Anschluss an dieses Passafest. Und dieses Fest sollte 7 Tage dauern. Und an diesem Fest war das vorgeschrieben, dass sie nur ungesäuertes Brot essen sollten. Es lag daran, dass sie damals, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, sehr schnell da heraus mussten und keine Zeit hatten, Brot mit dem Sauerteig zu machen. Und deswegen sollte es nur ungesäuertes Brot sein. Und die Übertragung auf Jesus Christus ist die, dass der Sauerteig im Neuen Testament gleichgesetzt wird mit Sünde. Und Paulus fordert uns auf und sagt, schafft den Sauerteig heraus, fegt ihn hinaus. Lasst den Sauerteig nicht mit dem anderen Teig sich vermischen, sonst durchsäuert er komplett. Und das Zeichen, wo Israel nur dieses ungesäuerte Brot essen sollte, deutet darauf hin, dass Jesus komplett sündlos war. Dass dieses Lamm, was geschlachtet wurde, ohne Sünde ist. Und fordert uns heraus, dass wir ebenso ohne Sünde sind. Dass wir das, was Jesus getan hat, uns aneignen und so auch ohne Sünde sein können, unser Leben gestalten sollten. Also das Fest der ungesäuerten Brote. Dann kommen ungefähr 3 Erntedankfeste. Sie sollten am ersten Tag der Gerstenernte das erste Opfer bringen, die Erstlingsgabe sozusagen bringen. Und das ist ein Zeichen, oder Jesus hat das in dem erfüllt, dass er auferstanden ist. Wir lesen im Neuen Testament, dass Jesus der Erstling der neuen Schöpfung ist. Da ist etwas entstanden, etwas Neues entstanden und Jesus ist der Erste. Und so wie die Israeliten von dem, was da entstanden ist, von dieser Ernte, aus dieser Gerste, das Erste Gott geben sollten als Opfer, so hat Jesus das erfüllt. Wir sind auch aus dieser neuen Schöpfung. Wir werden auch wie Jesus diesen neuen Leib und dieses neue Wesen bekommen. Aber Jesus ist der Erste und das feiern wir in der Auferstehung Jesu Christi. Und das vierte Fest, das sollte exakt, so hat Gott das festgelegt, 50 Tage nach dieser Gerstenernte gefeiert werden. Das war die Zeit, wo man die Weizenernte geerntet hat oder gefeiert hat. Und Gott sagte den Israeliten, genau nach 50 Tagen sollt ihr dieses Fest feiern. Und das ist das Fest, um das es heute geht. Exakt 50 Tage nach diesem Erstlingsfest. Und wir sehen, wie genau Gott das hier genommen hat, dass er nämlich den Geist exakt nach 50 Tagen ausgießt, nach 50 Tagen nach der Auferstehung. Und so sehen wir, dass diese 4 Feste, die Israel Jahr für Jahr feiern sollte, etwas über den Heilsplan Gottes gezeigt hat. Und so sollte Israel eigentlich ganz klar und deutlich verstehen können, wenn Jesus kommt, dass all diese Dinge so geschehen werden, passieren sollen. Also Pfingsten oder die Ausgießung, die ist nicht einfach so, passiert an diesem Tag zufällig, sondern ist von ganz, ganz langer Hand von Gott so geplant worden. Nun, welche Voraussetzung musste erfüllt sein, damit Pfingsten passieren konnte oder dass der Geist Gottes kommen konnte? Wir lesen in Johannes 7, Vers 37, da ist auch ein Fest, und zwar wurde da gerade das Laubhüttenfest gefeiert, das ist das siebte Fest. Und ein Laubhüttenfest, das war auch ein Erntedankfest, es wurde auch 7 Tage gefeiert. Und der letzte Tag, das war quasi der Höhepunkt. Und wir lesen in Johannes 7, ab 37, dass Jesus bei diesem Fest ist. Und ich lese einmal den Vers. Aber am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Nun muss man wissen bei diesem Fest, wie das gefeiert wurde. Am letzten Tag, am Höhepunkt des Tages, hat man nämlich am Tempel, am Altar sehr viel Wasser vergossen. Wasser und wahrscheinlich auch Wein. Man hat das quasi vor den Altar gekippt. Und das sollte ein Zeichen der Dankbarkeit sein, dass man so eine große Ernte eingefahren hat. Also Wasser und Wein standen quasi als Sinnbild oder als Symbol für Segen. Und so war das eine richtige Zeremonie. Die Hohepriester und die Führer des Volkes, die sind nämlich zum Teich Siloa gegangen und haben dort Wasser geschöpft und haben von dort das Wasser mitgenommen und sind zum Tempel, zu diesem Altar gegangen und haben es dort ausgegossen. Und in diesem Moment, Jesus war mit dabei, in diesem Trubel sagt Jesus diese Worte. Er nutzt quasi den Moment, wo das ausgegossen wird, wo jeder dieses Bild im Kopf hat und weiß, was das bedeutet, sagt er, jeden, der dürstet, der soll zu mir kommen. Und ich stelle mir das vor, wie das wohl ist, überall Wasser. Und Jesus steht da und sagt, ich möchte euch das Wasser geben. Er hat aber nichts dabei. Er hat weder einen Krug, noch hat er etwas zum Schöpfen da, noch hat er Wasser überhaupt da. Aber er lädt die Menschen ein und sagt, wenn jemand dürstet, der komme zu mir. Und dann in Vers 38 sagt er, und wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, wovon spricht Jesus hier? Er spricht nicht von dem Wasser, was da vergossen wurde. Vers 39, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollen, welche an ihn glauben. Jesus sagt, kommt zu mir und ich werde euch Geist geben. Ich werde euch den Heiligen Geist geben. Ich werde euch Leben geben. Und ihr werdet davon trinken und ihr werdet nie wieder Durst haben. Es wird euch komplett erfüllen. Aber das sagte er von diesem Geist, der kommen sollte. Denn er war noch nicht da. Und warum war der Geist damals noch nicht da, wo Jesus da war? In Vers 39 heißt es, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Weil Jesus noch nicht gestorben war. Weil Jesus noch nicht in den Himmel gefahren ist. Also das ist quasi eine Voraussetzung gewesen, damit der Geist kommen konnte. Jesus hat sein Werk erst tun müssen. Jesus hat erst die Grundlage legen müssen. In Johannes 16 zum Beispiel lesen wir in Vers 7, da waren die Jünger traurig. Jesus hatte ihnen nämlich gerade offenbart, dass er sterben müsse und dass er weggehen wird. Und die Jünger waren traurig und dann sagt Jesus, warum seid ihr traurig? Eigentlich müsstet ihr euch freuen. Wenn ihr verstehen würdet, was das bedeutet, dann müsstet ihr euch freuen. Weil danach wird der Geist kommen. Und ich werde wiederkommen, sagt er. Er sagt, ich werde euch nicht alleine lassen. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Und Jesus ist mit der Ausgießung des Geistes wiedergekommen. Und heute lebt er in unseren Herzen. Er sagte, freut euch darüber. Wenn ihr verstehen würdet, was das bedeutet, würdet ihr euch freuen. Der Geist bringt diese Rettung. Der Geist sorgt dafür, dass wir wiedergeboren werden. Ohne den Geist wäre das nicht möglich. Diese Ausgießung des Geistes hat etwas vollkommen Neues hervorgebracht. Und ich sagte schon, wir leben ja im Neutestamentlichen. Das heißt, für uns ist das völlig normal. Aber in der Zeit vor Pfingsten war das nicht normal. Weil da war der Geist nicht permanent da. Und selbst bei den Gläubigen, die waren nicht alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sondern der Geist im Alten Testament war nur punktuell da. Und er konnte die Menschen auch wieder verlassen. Und er hat die Menschen eigentlich nur für bestimmte Aufgaben befähigt. Aber hier sagt uns die Schrift, es wurde ausgegossen. Und Jesus hat das Werk vollbracht. Und deswegen ist der Heilige Geist ab dem Zeitpunkt bei jedem Gläubigen auf ewig. Er bleibt dauerhaft. Paulus sagt, wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Es ist ein Pfand für uns. Wir haben den Geist, damit wir uns ganz sicher sein können. Wir haben ein Erbe. Und wenn Jesus uns abholen wird, dann nimmt er uns mit in den Himmel. Dann nimmt er uns mit ins Paradies. Dann nimmt er uns mit dahin, wo er ist. Und er sagte, ich gehe auch in den Himmel, um euch eine Wohnung zu bereiten. Ich möchte da bauen. Ich möchte, wenn der Zeitpunkt gekommen ist und ihr zu mir kommt, dass alles fertig ist und dass es schön ist. Und deswegen ist das Pfingstfest auch ein Freudenfest, weil wir uns darüber freuen können, dass Gott dauerhaft bei uns ist und bei uns sein möchte. In Apostelgeschichte 2, ab Vers 1, da wird uns das Pfingstfest ja beschrieben. Und da steht, als das Pfingstfest oder als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie einmütig beisammen. Also sie waren auch zusammen, die Jünger und auch andere Juden, weil sie halt dieses Fest ja gefeiert haben. Und dann ist nämlich etwas passiert. Und plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen wie ein daherfahrender, gewaltiger Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, die der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es waren also sichtbare Zeichen da. Und diese Zeichen, also sichtbare und hörbare Zeichen, und diese Zeichen haben ganz viele Menschen dann angelockt. Und dann fing Petrus ja mit seiner Predigt an und dann haben sich ja ganz viele Menschen bekehrt. Feuer. Feuer über den Köpfen der Jünger, das war das Zeichen. Nun ist das nichts, was wir heute nachmachen sollten. Feuer auf dem Kopf geht meist nicht so gut aus. Aber ich musste, wo ich das gelesen habe und festgestellt habe, dass das Feuer zwar da war, aber anscheinend den Haaren nichts anhaben konnte, musste ich da an Mose denken, wo er vor diesem Dornbusch stand und eben so das Feuer in diesem Busch gesehen hatte und gemerkt hat, das Feuer hat dem Busch aber nichts an. Das heißt, das ist ein Zeichen, dass Gott da ist. Und Gott ringt um Aufmerksamkeit, wenn er sowas macht. Er wollte den Mose zu sich haben. Gott hatte an diesem Moment etwas zu sagen. Er hatte dem Mose etwas zu sagen und er hatte hier an Pfingsten den Menschen auch etwas zu sagen. Und deswegen ist dieses sichtbare Zeichen da gewesen. Es ist ein heiliger Moment, wenn Gott sich so sichtbar und so offensichtlich offenbart. Und das Zweite, das war ein hörbares Zeichen. Auf einmal sprachen die Jünger in anderen Sprachen, die sie vorher nicht kannten. die sie vorher auch nicht gelernt haben. Aber sie konnten auf einmal in anderen Sprachen sprechen. Und ich denke, Gott wollte damit etwas ganz, ganz Bestimmtes sagen. Wir haben in der Einleitung schon etwas gehört mit dem Vergleich zu dem Turmbau zu Babel. Und der ist mir auch eingefallen, als ich darüber nachdachte, warum bringt Gott hier unterschiedliche Sprachen? Und er hat das ja schon mal gemacht. Und zwar damals beim Turmbau zum Babel. Und mir ist aufgefallen, dass damals das Ereignis genau gegenteilig ist zu dem, was hier an Pfingsten passiert. Das Ziel, warum Gott damals die Sprachen, unterschiedliche Sprachen zu den Menschen gebracht hat, war nämlich, um die Menschen zu zerstreuen, um die Menschen zu verwirren, um dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht mehr zusammenbleiben. Und deswegen hat Gott unterschiedliche Sprachen geschickt und den Menschen unterschiedliche Sprachen gegeben. Und ab dem Moment, wo die Menschen diese unterschiedlichen Sprachen hatten, konnten sie sich nicht mehr verständigen und haben sich zerstreut. Es war also eine Strafe, die Gott geschickt hat in Form dieser Sprachen. Und warum war diese Strafe nötig? Weil die Menschen Gott sein wollten. Weil die Menschen sich etwas bauen wollten, was bis in den Himmel hineinragt. Weil die Menschen sich ein Symbol errichten wollten, an dem klar werden sollte, sie können alles erreichen. Sie können bis in den Himmel gehen. Sie können Gott sein. Und wie anders ist das doch hier, wo Gott zu Pfingsten Sprachen sendet. Hier hat Gott das Ziel, nicht Verwirrung zu stiften, sondern hier hat Gott das Ziel, ganz klar das Evangelium zu verkünden. Und deswegen hat er unterschiedliche Sprachen gesendet, weil er sicherstellen wollte, dass alle Menschen, die in Jerusalem gewohnt haben und alle, die zu diesem Fest gekommen sind, egal mit welcher Sprache sie aufgewachsen sind und welche Sprache sie gesprochen haben, dass sie das verstehen. Gott schenkt ihnen diese Sprachen als Segen, nicht als Strafe wie bei Babel. Er möchte, dass das in Klarheit verkündigt wird. Und das Ergebnis sollte auch nicht wieder Zerstreuung sein, sondern das Ergebnis sollte sein Sammlung, Einheit. Sie sollten diesen Kern des Evangeliums alle verstehen. Völlig egal, ob das Juden oder Araber oder von wo auch immer sie kamen, die Sprache sollte kein Hindernis mehr sein. Und in Babel, wo die Menschen Gott sein wollten, sehen wir hier, dass Gott Mensch sein wollte. Dass Gott sogar Mensch wurde in Christus. Und dass Gott hier durch dieses Ereignis ganz nah bei den Menschen sein wollte. Und an diesem Pfingsten sehen wir auch, dass das Monopol für Israel an diesem Tag aufgehoben wurde. Bis zu dem Zeitpunkt war Israel Gottes Volk. Und ausschließlich Israel war das Volk Gottes. Und an diesem Tag, wo Gott auf einmal anfängt, das Wort Gottes in anderen Sprachen sprechen zu lassen, war klar, dieses Evangelium gilt nicht nur Israel, sondern ist jetzt für alle Nationen da, ist jetzt für alle Völker da. Und ich möchte auf dieses sichtbare Zeichen, weil ich das, glaube ich, bedeutend finde, an so einem Tag darüber nachzudenken, was ist unser sichtbares Zeichen heute, dass wir den Geist Gottes haben? Dass der Geist Gottes heute da ist. Was ist unser sichtbares und hörbares Zeichen? Ich kann das auch persönlicher formulieren. Was ist dein sichtbares Zeichen, wo die Leute es sehen? Und wo die Leute auf einmal aufmerksam werden. Was? Der hat Feuer über dem Kopf, das muss ich mir anschauen. Was ist unser sichtbares Zeichen? Oder gibt es das heute gar nicht mehr? Wenn wir heute das feiern, dass Gott seinen Geist ausgegossen hat, und wenn wir daran glauben und das so leben, dass Gottes Geist in uns ist, dann geht das doch gar nicht anders, dass ein sichtbares Zeichen da sein muss. Gott kommt doch nicht in den Menschen, um sich dann zu verstecken, sondern Gott kommt doch, hat den Körper des Menschen ausgesucht als sein Wohnort. Paulus sagt, ihr seid der Tempel. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr wurdet neu geboren. Ihr seid eine neue Schöpfung. Es muss also ein Zeichen da sein. Es muss irgendwie erkennbar sein. Der Schöpfer des Himmels und der Erde und des Universums lebt in mir und das soll nicht zu sehen sein? Ich muss bekennen, ja, genau so ist das manchmal. Oder ja, genau so ist das ganz oft. Es ist nicht zu sehen. Aber lasst uns diesen Tag mal nutzen, um das wieder umzukehren. Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt. Und ich glaube, genau das ist der Knackpunkt, warum ein sichtbares Zeichen manchmal nicht da ist. Weil wir das gar nicht zulassen, sondern weil das Ich dann doch wieder im Mittelpunkt steht. Und daher die Frage, wollen wir das überhaupt? Wollen wir überhaupt ein sichtbares Zeichen sein? Wollen wir überhaupt, dass der Heilige Geist wirklichen Einfluss in unserem Alltag hat? Wollen wir überhaupt, dass der Heilige Geist etwas in meinem Leben zu sagen hat? Wollen wir uns überhaupt unter das Wort Gottes stellen? Wollen wir überhaupt sehr viel Zeit im Gebet verbringen? Nur wenn wir das nicht wollen, dann wird es auch kein sichtbares Zeichen geben. Weil der Geist drängt sich nicht auf. Und wenn wir von in der Einleitung aus Galater 5 von der Frucht des Geistes gehört haben, dann ist das genau das. Es ist ein Ergebnis. Es ist eine Frucht und die kommt irgendwann. Die kommt ganz automatisch. Und wir müssen nur für die Voraussetzungen sorgen. Nur wenn wir gar keine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben wollen, wenn wir gar keine, nicht wirklich das Wort Gottes lesen wollen, wenn wir gar keine Zeit wirklich im Gebet verbringen, dann wird es auch keine Frucht geben. Es ist, glaube ich, so bedeutend, dass wir gerade das mit der Frucht und wie sie entsteht, immer wieder uns vergegenwärtigen und verstehen. Für die Frucht können wir gar nichts. Aber wir können die Rahmenbedingungen setzen. Und wir haben uns letztes Jahr auch ein Hochbeet angelegt. Es war ja Corona-Zeit und man hatte ja nicht so viel zu tun. Ich weiß nicht, ihr habt sicherlich ähnliche Sachen gemacht. Und beim Hochbeet geht es ja genau darum. Man möchte irgendwelches Gemüse oder was da als Frucht irgendwann haben. Aber man kann diese Möhre und dieses Radieschen nicht selber machen. Das geht nicht. Aber man kann den Rahmen setzen. Also man baut sich da was, macht da Erde rein, gute Erde. Man packt da diesen Samen rein und dann guckt man, dass das geschützt ist. Dass da keine Schnecken dran gehen, dass die Katze da nicht hingeht. Und dann hat man dafür zu sorgen, dass da regelmäßig Wasser kommt und die Sonne drauf scheint und es warm ist. Und irgendwann passiert das einfach. Irgendwann ist das Radieschen da. Also ich kann das Radieschen selber nicht machen, aber wenn ich darauf achte, dass die Rahmenbedingungen passen, wird das Radieschen kommen. Und ich denke, so ähnlich ist das mit der Sichtbarkeit der Zeichen in unserem Leben. So ähnlich ist das mit der Frucht des Geistes. Wir können das nicht machen. Wir können Liebe nicht aus uns produzieren. Und wir können den Frieden in unserem Herzen nicht aus uns machen. und die Freude und die Keuschheit und die Befreiung der Sucht. Das können wir nicht aus uns machen, das geht nicht. Aber wenn wir dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen passen, wenn wir es zulassen, dass der Heilige Geist in unserem Leben etwas zu sagen hat, wenn wir uns auf das Wort Gottes einlassen, wenn wir das umsetzen, was da drinnen steht, und wenn wir Zeit im Gebet verbringen, dann ist das plötzlich einfach da. Dann wird das einfach kommen. Und ich habe einen Vorschlag: Nimm dein Handy oder nimm dir ein Blatt Papier und schreibe dir gerade auf, wo sind meine sichtbaren Zeichen? Oder wo sollten sie sein? Und an welchen Voraussetzungen muss ich arbeiten? Ich bin dir sicher, wenn du das ernst meinst, Gott wird dir zeigen, an welchen Baustellen bei dir gerade dran sind, an welchen Punkten du gerade arbeiten musst. Denn das Ziel dieser sichtbaren Zeichen ist es, Jesus zu verherrlichen. Der Geist Gottes wurde ausgegossen, nicht damit es uns gut geht, sondern dass die Gemeinde Jesu gebaut wird und Jesus verherrlicht wird. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 42, da lesen wir das, wie die ersten Jünger, wie die Gemeinde das dann gemacht hat. Und da steht: Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und das finde ich für uns als Gemeinschaft, für uns als Gemeinde, und das ist auch das Ende der Predigt, wichtig. Und wir müssen auf unsere Voraussetzungen achten. Und jetzt sind wir so lange in dieser Pandemie und in dieser Corona-Zeit und haben große Herausforderungen gehabt. Aber das Ziel bleibt ja gleich. Und die Gemeinde Gottes hat dieses Ziel immer verfolgt, auch wenn sie sich nicht treffen konnte und auch wenn sie vielleicht in Zerstreuung war und in Verfolgung war. Aber sie blieben beständig in der Lehre. Sie blieben beständig unter dem Wort Gottes. Und sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Und hier sind wir sicherlich herausgefordert, kreative Ideen zu haben, wie wir das schaffen, diese Gemeinschaft aufrecht zu erhalten, wenn kein Präsenzgottesdienst stattfinden kann. Und ich glaube, Pfingsten fordert uns neu heraus, darauf zu achten. Darauf aufeinander zu achten, dass die Gemeinschaft nicht vernachlässigt wird. Und dass das gemeinsame Gebet, wie auch immer das gestaltet werden kann, nicht vernachlässigt wird. Weil das ein Kennzeichen der Gemeinde ist und sein soll und bleiben soll. Also denken wir darüber nach, was sind meine oder was sind unsere sichtbaren Zeichen für diese Welt? Wo ist mein Platz und wo ist mein Punkt, wo Gott etwas von dem Neuen, was er geschaffen hat, von diesem Neuen aus mir heraus zeigen möchte? Jesus sagte: Wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und wir hatten gesehen, dass das Wasser mit Geist gleichzusetzen ist. Wer an Jesus glaubt, wie die Schrift sagt, wird mit diesem Geist überquellen. Es wird aus ihm herauskommen. Ich wünsche uns Gottes Segen im Nachdenken über diese Worte Gottes. Amen.